Hallo und herzlich willkommen bei den analogen Anomalien. Mein Name ist Wolfgang Schoch und in diesem Podcast erzähle ich heute mal keine Geschichte von Computern und Katastrophen oder zumindest nicht direkt. Denn neben den ganzen spannenden Themen rund um Computer und Digitaltechnik gibt's ja auch noch andere spannende und kuriose Geschichten. Und dafür gibt's die analogen Anomalien, die in loser Reihenfolge erscheinen. So wie beispielsweise heute. Denn heute wird dieser Podcast 3 Jahre alt und darum gibt's heute auch eine kleine Sonderfolge. Aber bevor ich mit der Geschichte anfange, möchte ich mich gerne mal bedanken. Bei euch allen, die ihr Folge für Folge hier zuhört, für das ganze Feedback und für die tollen Bewertungen, die ich auf den gängigen Podcast-Portalen bekommen habe. Ich freue mich auch ganz besonders über alle Leute, die im Discord sind. Das ist bisher eine kleine freundliche Gemeinschaft und neue Leute sind da immer gerne gesehen. Also quasi kleiner Wink mit dem Zaunpfahl für euch. Als ich damals mit den digitalen Anomalien angefangen habe, war das einfach mal ein kleines Experiment. Ich hatte Lust drauf und ich war gespannt, ob die Inhalte überhaupt irgendjemand gefallen. Und ich freue mich, dass das so ist und dass Monat für Monat mehr Leute zuhören. Das motiviert mich unglaublich und ich freue mich schon auf die ganzen Stories der nächsten 3 Jahre. Aber jetzt gibt's erstmal Folge 75. Diesmal geht es um tierische Sabotage. Ich habe euch 2 kleine Geschichten mitgebracht, in denen Tiere der Technik einen Strich durch die Rechnung gemacht haben und ich finde solche Geschichten richtig spannend und ich habe da noch einiges an Material für zukünftige Folgen. Die erste Geschichte spielt im Jahr 2009. In diesem Jahr bemerkt AT&T, das ist ein großer amerikanischer Telekommunikationsprovider, dass es in Kalifornien Probleme mit einer Richtfunkantenne gibt. Solche Antennen, die nutzt man zur drahtlosen Datenübertragung über größere Distanzen und das Ganze ist eine Alternative zur klassischen kabelgebundenen Verbindung. Solche Richtfunkantennen werden bei Telekommunikationsanbietern häufig verwendet, um Mobilfunkstationen anzubinden. Denn die Reichweite von solchen Mobilfunkstationen, die ist nicht so groß und deswegen braucht man sehr viele. Und in der Stadt ist das jetzt kein Problem, da hat man höchstwahrscheinlich überall Kabelverbindungen. Aber wenn man jetzt ein bisschen rausgeht aufs Land, dann wäre es ja schon sehr aufwendig, jetzt überall Kabel zu verlegen, also Kommunikationskabel oder Glasfaser, um diese ganzen Mobilfunkstationen anzubinden, da ist es oftmals einfach günstiger und einfacher, mit so einer Richtfunkantenne diese Mobilfunkstation dann anzubinden. Und ich habe auch ein bisschen Trivia-Wissen noch gefunden. Es gibt eine Richtfunkverbindung zwischen der Börse in Frankfurt und der Börse in London. Und die Richtfunkverbindung nutzt man hier, weil man damit eine Echtzeitverbindung zwischen den beiden Börsen hat. Und in der Finanzwelt ist das halt sehr wichtig. Denn würde man hier jetzt Glasfaser nutzen oder was anderes, dann hätte man einfach ein kleines bisschen Lag. Und das sind nur vielleicht wenige Millisekunden oder Mikrosekunden. Aber in der Börsenwelt ist das halt fatal, ist das nicht so gut. Und mit dieser Richtfunkverbindung geht's einfach am schnellsten. Und das fand ich zum Beispiel auch sehr spannend. Ich wusste nämlich, dass man jetzt bei einer Satellitenkommunikation immer ein bisschen Lag hat, denn das Signal, das geht erstmal hoch zum Satelliten, wird vom Satelliten wieder abgestrahlt, also da hast du halt einfach längere Laufzeiten, aber dass so eine Richtfunkverbindung auch schneller ist oder latenzärmer ist als eine Glasfaserverbindung, das war mir nicht klar, fand ich auch sehr interessant. Richtfunk kann man jetzt immer nutzen, solange man eine Sichtverbindung hat zwischen dem Sender und dem Empfänger. Und das bedeutet halt einfach, dass man die Erdkrümmung mit einberechnen muss. Irgendwann funktioniert das dann halt nicht mehr. Was gibt's sonst noch Spannendes zum Thema Richtfunk? Die Antennen, die senden im Mikrowellenspektrum und die Antennen selbst, die habt ihr sicherlich schon mal gesehen. Die sehen nämlich meistens aus wie so flache Zylinder und die sind oftmals an irgendwelchen hohen Gebäuden befestigt oder wenn es bei euch irgendwo ein Kraftwerk gibt mit so großen Schornsteinen, dann sieht man diese Antennen auch oft. Und wenn ihr bei euch in der Gegend irgendwo hohe Gebäude habt oder irgendwelche Türme, dann schaut mal, ob ihr da an der Struktur sowas sehen könnt. In diesen Zylindern, da befindet sich dann jeweils eine Parabolantenne, so eine, die ihr auch vom Satellitenfernsehen kennt. Und bei dieser Parabolantenne, da wurde quasi am oberen Rand der Schüssel, da wurde nochmal so ein erhöhter Rand angebracht, wie bei einer Kuchenform. Und dieser Ring, dieser erhöhte Rand, der sorgt dafür, dass das Signal ein kleines bisschen gerichteter abgestrahlt wird. Und deswegen kann man da halt auch mehrere Antennen nebeneinander anbringen und die stören sich dadurch eben nicht. Und dieser Ring, der ist vorne meistens mit so einer Kunststoffplane oder mit einer Kunststoffabdeckung versehen, damit da halt kein Schmutz reinkommt und damit im Winter da jetzt auch kein Schnee abgelagert wird und es irgendwelche Signalstörungen gibt oder die Technik irgendwie verrostet oder so. Und genau so eine Antenne macht es im Jahr 2009 Probleme. Denn irgendwie ist das Signal gestört und plötzlich ist das Signal gar nicht mehr da. Daraufhin fährt ein Team von AT&T dorthin, um sich die Sache vor Ort mal anzuschauen. Und man schaut sich das von außen an und das sieht alles ganz normal aus. Es ist kein Problem erkennbar. Zwei Techniker fahren daraufhin mit so einer Hubarbeitsbühne zur Antenne hoch. Die ist natürlich an so einem Turm angebracht. Man macht sich jetzt daran, diese Abdeckung zu entfernen, um das Innenleben der Antenne zu begutachten, und man staunt nicht schlecht. Denn da drin befindet sich was, was eigentlich nicht dorthin gehört. Nämlich sehr, sehr viele Eicheln. Sehr, sehr, sehr viele. Und die fallen alle heraus, als man die Abdeckung abnimmt. Am Ende schätzt man, dass rund 140 Kilogramm Eicheln in dieser Antenne waren und die haben dann ganz einfach den Empfang gestört. Die Frage ist natürlich, wie kamen diese ganzen Eicheln dorthin? Schnell ist ein Verdächtiger ausgemacht. Ein Eichhörnchen. Ist irgendwie so naheliegend, oder? Eichhörnchen, Eichel, klingt auch schon so ein bisschen ähnlich. Und wir wissen ja alle, Eichhörnchen verstecken irgendwo ihre Nüsse immer für den Winter. Doch so einfach ist es dieses Mal nicht. Ein Artikel im National Geographic stellt nämlich diese kühne Behauptung in Frage. Dort erklärt der Wissenschaftler Walter König, er ist sich sehr sicher, dass ein Eichelspecht hinter der Tat steckt. Klar, der Name macht ihn schon verdächtig, Eichelspecht. König, der studiert die Eichelspechte schon seit Jahren, ist quasi ein absoluter Eichelspecht-Experte. Diese Vögel, die sind dafür bekannt, dass sie Eicheln für den Winter sammeln und die dann an schwer erreichbaren Orten verstecken. Okay, das spricht jetzt alles schon ein bisschen viel für diesen Eichelspecht. Der Walter König, der beschreibt in dem Artikel dann auch noch die Art und Weise, wie der Eichelspecht vorgeht. Normalerweise nutzen die Spechte alte Bäume und in die Rinde von diesen alten Bäumen, da hacken die mit ihrem Schnabel Löcher und in jedes Loch kommt eine einzelne Eichel. Und das sorgt dafür, dass jetzt nicht alle Eicheln gleichzeitig beispielsweise von diebischen Eichhörnchen gestohlen werden können. Denn wenn das Eichhörnchen auf die Suche geht, dann findet es vielleicht eine Eichel oder vielleicht noch eine zweite, aber halt nicht den ganzen Vorrat vom Eichelspecht. Außerdem sorgt dieses Verhalten auch dafür, dass nicht eine einzelne faule Nuss bzw. faule Eichel den kompletten Bestand verdirbt. Und der Walter König, der erzählt dann auch von riesengroßen Redwood-Bäumen, in deren Rinde 50.000 einzelne Eicheln versteckt waren. Und zwar wirklich jede Eichel in einem einzelnen Loch, das dieser Eichelspecht dort mit seinem Schnabel reingehackt hat. Zugegeben, Redwood-Bäume sind ziemlich groß, aber es ist trotzdem unglaublich viel Arbeit, denn so ein Eichelspecht kann natürlich auch nur eine Eichel gleichzeitig transportieren. Im Artikel kann man aber auch nachlesen, dass diese Eichelspechte auch ab und an mal andere Gelegenheiten nutzen, solange diese geeignet erscheinen. Und König erzählt beispielsweise von einer Ampel, die so voll mit Eicheln war, dass man einfach nicht mehr erkennen konnte, welches Licht leuchtete. Und die Richtfunkantenne, die passt nach Walter Königs Einschätzung einfach perfekt in dieses Schema. Und er schätzt übrigens, dass der Specht 5 Jahre gebraucht hatte, um die Antenne zu füllen. Apropos Antenne, was ist aus der Antenne geworden? Naja, nachdem die Eicheln entfernt waren, funktionierte die wieder plötzlich. Im Nachgang ersetzte man dann noch diese Plastikabdeckung von dieser Antenne durch ein Modell aus Fiberglas, denn Fiberglas ist einfach viel spechtsicherer als das ursprüngliche Kunststoffmodell. Die zweite Geschichte verschlägt uns nach Kanada und der Protagonist der zweiten Geschichte ist der Biber. Der Biber ist ein sehr eindrucksvolles Tier, wie ich finde. Denn der Biber ist das zweitgrößte Nagetier der Welt. Nur der Kapibara ist größer. Und beim Biber ist es so, dass es 2 Arten gibt. Es gibt den europäischen Biber und eben den kanadischen Biber. Und vor allem die kanadische Art ist ein echter Brummer. denn der wird bis zu 120 cm lang und bis zu 35 Kilo schwer. Und es gibt sogar Exemplare, die bringen 45 Kilo auf die Waage. Und lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Ein Biber, der 120 cm lang ist und 45 Kilo wiegt, das ist wirklich ein dickes Ding. Biber sind total spannend und die bieten auch jede Menge Trivia-Wissen für das nächste Pub-Quiz. Und hier kommt der Service-Teil vom Podcast. Ich habe euch natürlich ein bisschen Trivia-Wissen mitgebracht. Beim Biber ist es zum Beispiel so, dass auf einen Quadratmillimeter Haut 230 Haare kommen. Bei Menschen kommen da gerade mal 6 Haare zusammen. Ein Biber kann 20 Minuten tauchen. Und das Sekret, mit dem das Biberfell eingefettet ist, damit es so wasserabweisend ist, das nennt sich Bibergeil. Und es gibt noch viel mehr Trivia-Wissen über den Biber. Im Mittelalter war es beispielsweise so, dass in der christlichen Welt am Fastentag kein Fleisch gegessen werden durfte. Aber die Menschen, die aßen halt so super gern Fleisch. Und die Menschen waren natürlich auch immer schon super kreativ und deswegen hat man ja auch beispielsweise die Maultaschen erfunden, mit deren Hilfe man auch am Fastentag Fleisch essen konnte, weil der Herrgott hat es halt nicht gesehen, denn das Fleisch war ja eingepackt. Beim Biber war es jetzt so, dass der ja viel im Wasser ist. Und die Gelehrten von damals, die haben sich den Biber angeschaut und die haben festgestellt, naja, der Biber, der ist ja so zweigeteilt. Der Biber hat so einen Körper, der sieht schon aus wie ein Tierkörper. Der hat so Fell und der hat so Krallen und so. Also das ist schon eher ein Tier. Aber der Schwanz vom Biber, der hat ja jetzt kein Fell drauf und der sieht schon ein bisschen aus wie ein Fisch. Und deswegen hat man sich damals gerichtlich bestätigen lassen, dass der Schwanz des Bibers mehr Fisch als Fleisch ist und deswegen durfte man damals den Schwanz des Bibers auch offiziell am Fastentag essen, denn wenn der mehr Fisch als Fleisch ist, dann ist es ja erlaubt. Der Biber in Europa, der wurde sehr stark gejagt, auch weil man den halt essen konnte. Und das war so schlimm für den Biber, dass der teilweise vom Aussterben bedroht war. Und den kanadischen Bibern, denen ging es besser. Es geht den kanadischen Bibern immer noch sehr, sehr gut, denn es gibt so viele Biber in Kanada, dass die in manchen Provinzen sogar regelmäßig zum Abschuss freigegeben werden. Okay, vielleicht geht es den einzelnen Bibern jetzt nicht besser wie den europäischen Bibern. Also aus der Sicht des Bibers ist das vielleicht jetzt nicht so gut, aber so rein vom Bestand ist das eine gute Sache, denn in Kanada, da ist der Biber definitiv nicht vom Aussterben bedroht. Und wenn man an so Biber denkt, vermutlich fallen einem dann doch direkt zwei spannende Verhaltensweisen ein. Zum einen wahrscheinlich Biber bauen Staudämme und die machen das, um Wasser anzustauen und damit ihre Behausung, die Behausung heißt übrigens Biberburg, vor Feinden zu schützen. Denn die haben gern ihre Biberburg irgendwo mitten im Gewässer, mitten in einem See oder in einem angestauten Fluss, denn für viele andere Tiere ist so ein Wasser halt erstmal ein großes Problem. Und die zweite Verhaltensweise, die einem wahrscheinlich direkt einfällt, ist die folgende: Biber fällen Bäume. Und die erste Frage ist, warum machen sie das? Okay, die einfache Antwort, weil sie es können. Die ein bisschen interessantere Antwort, sie essen beispielsweise gerne die Knospen eines Baums und diese Knospen, die sind ja eher so im oberen Teil des Baums und nicht unten am Stamm. Und der Biber, der ist zwar ein hervorragender Schwimmer, ist ja auch zur Hälfte Fisch und der Biber ist auch ein sehr, sehr guter Baumfäller, aber ein ausgesprochen schlechter Kletterer. Und deswegen fällt er halt den Baum, um diese Knospen zu essen. Biber sind übrigens Vegetarier, die essen keine anderen Tiere. Und Biber nutzen Bäume oder auch Teile von Bäumen sehr gerne zum Bau von ihren Staudämmen und für die Biberburg. Und ich habe gelesen, dass es Biber schaffen, Bäume mit einem Durchmesser von bis zu 80 cm zu fällen. Wenn Biber jetzt einen Baum fällen, dann nagen die den rundherum an, dass der so sanduhrförmig wird und irgendwann ist der Stamm dann eben so dünn, dass der Baum umfällt. Und jetzt müssen wir mal ein bisschen die Fantasie spielen lassen. Stellt euch vor, ihr fällt einen Baum. Und dieser Baum hat einen Stammdurchmesser von 80 cm. Das ist schon ganz schön viel. Und damit der Stamm so dick wird, muss der Baum auch sehr, sehr hoch sein. Also der ist schon eine ganze Weile gewachsen. Und wenn der Baum 80 cm Durchmesser hat und extrem hoch ist, also viele Meter hoch ist, dann ist das ja auch eine ganz schön ordentliche Masse. Und wenn ihr den jetzt fällt und ihr euch nicht dafür interessiert, was in der Umgebung ist, weil ganz ehrlich, dem Biber ist es völlig egal, ob irgendwas in der Nähe von seinem Baum ist. Und der Biber, der kann zwar sehr gut nagen, aber der kann es auch nicht wirklich so gut anpeilen, in welche Richtung der Baum jetzt fallen muss. Also so Profi-Holzfällerinnen und Holzfäller, die können das, die achten da auch schon drauf, dass der Baum nichts kaputt schlägt, aber dem Biber ist es eigentlich egal. Und wenn ihr jetzt so eine Masse habt, diesen riesen Baum, und ihr fällt den und er kippt in irgendeine zufällige Richtung und ihr habt jetzt halt nicht aufgepasst und der Baum fällt irgendwo drauf, dann ist alles kaputt wahrscheinlich, wo der Baum einschlägt. Und genau sowas passiert wohl in Kanada, naja, jetzt nicht täglich, aber so regelmäßig, dass es niemanden mehr extrem überrascht. Und in Kanada kommen halt direkt ein paar Dinge zusammen. Zum einen, es gibt sehr viele Bäume und das ist natürlich super schön, wenn man in Kanada lebt oder dort Urlaub macht. Das ist toll, ganz schöne Landschaft, Natur. Die Infrastruktur von Kanada, die ist aber teilweise nicht sehr gut. Also manche Orte, die hängen an einzelnen Kabeln für ihre Stromversorgung oder für die Telekommunikationsversorgung. Und diese Kabel, die sind natürlich nicht im Boden verlegt, sondern häufig als Freileitung, weil es einfach billiger ist. Und dann kommt noch dazu, dass es in Kanada eben sehr viele Biber gibt und die Biber einfach sehr gute Holzfäller sind. Und ein so ein Fall, der ereignete sich im Juni 2022. Da nagte nämlich ein Biber in British Columbia eine Espe um. Und diese Espe, die durchtrennte bei ihrem Sturz eine Hochspannungsleitung und eine Glasfaserleitung, also direkt Strom und Internet. Und dadurch sind damals gleich mehrere Orte komplett abgeschnitten worden von der Strom- und der Telekommunikationsversorgung, da eben keine redundante Leitung existierte. Außerdem wurde durch diese abgerissene Stromleitung noch ein Feuer ausgelöst. Die ganzen Löscharbeiten, die Reparaturarbeiten, die waren damals relativ aufwendig, weil dieser Unfall in so einem Sumpfgebiet passiert ist. Da konnte man es auch nicht so super gut anrücken. Und man hat dann später auch nachlesen können, der Täter, der wurde durch seine Nagespuren identifiziert. Da gibt's auch Bilder, wo man halt auch sieht, wie der Baum kaputt genagt wurde. Und im Nachgang hat man dann gesagt, ja, man möchte jetzt für die Zukunft hier eine zweite Leitung in Betrieb nehmen, ganz einfach, um bei künftigen Biberangriffen einfach noch eine zweite Leitung zu haben und keine Störung mehr zu haben, die es diese Orte komplett vom Netz nimmt. Aber es muss nicht immer ein Baum sein, der ungünstig fällt. Anfang 2021 fiel für ungefähr 900 Personen in British Columbia das Internet aus und der Grund war diesmal kein Baum, sondern ein Biber, der Baumaterial für seine Biberburg gesucht hat. Und während der Biber da auf der Suche war, hat er ein Telekommunikationskabel entdeckt und er dachte sich wahrscheinlich, oh, das macht sich ganz schön gut in meiner Biberburg und hat einfach das Kabel durchgenagt. Und auch hier war es wieder ganz schön viel Arbeit, man musste anrücken, das Gebiet war auch nicht so super zugänglich und es dauerte eine ganze Weile, bis es repariert wurde. Was ist das Fazit von der tierischen Folge? Naja, bei der Planung von technischen Anlagen muss man immer damit rechnen, dass Tiere einem einen Strich durch die Rechnung machen. Und es gibt auch das schöne Zitat, dass die Schäden, die durch Eichhörnchen angerichtet werden, eine viel größere Bedrohung für die Infrastruktur sind, als die Angriffe von Cyberterroristen. Aber zu dem Thema wird es irgendwann mal eine eigene Folge geben. Das waren die analogen Anomalien zum dritten Podcast-Geburtstag. Ich hoffe, dass es euch Spaß gemacht hat. Ich freue mich, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen virtuellen Kaffee spendiert. Das geht ganz einfach über die Plattform Ko-fi. Und wenn ihr mich sogar monatlich mit einer Dosis Koffein unterstützen wollt, dann gibt's dafür sogar ein paar Goodies. Alle Infos dazu findet ihr unter support.digitaleanomalien.de oder in den Shownotes. Außerdem freue ich mich aber auch über euer Feedback, sehr gerne per E-Mail an feedback@digitaleanomalien.de oder als Kommentar zur Folge auf digitaleanomalien.de. Und wenn ihr Lust habt, dann folgt mir doch auch noch auf Instagram oder Mastodon. Außerdem gibt's noch einen Discord-Server, auf dem können wir über die Themen aus dem Podcast und über sonstige Kuriositäten diskutieren. Ihr findet alle Links in den Shownotes und natürlich auf digitaleanomalien.de. Und ich würde mich freuen, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt oder mir eine Sternebewertung bei Apple Podcast oder bei Spotify gebt. Das hilft mir, neue Leute zu erreichen. Und ganz toll wäre natürlich ein kleiner Bewertungstext bei Apple Podcast. Und das wäre auch mein Wunsch zum dritten Podcast-Geburtstag. Bewertet mich und empfehlt mich weiter. Ich freue mich über neue Leute, die hier zuhören. Macht's gut und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss.